war im Schnitt 2 bis 3 Wochen jeden Monat unterwegs. Also ich bin teilweise, als ich aus China zurückgekommen, habe einen Koffer getauscht und bin also samstags zurückgekommen, am Sonntag einen Koffer kurz getauscht, am Montag nach USA geflogen oder irgendwas. Ganz viele Leute kamen da und haben mich inspiriert und wo ich gemerkt habe, ich möchte gern wieder irgendwie was mit dem Labor zu tun haben. Also nicht bloß irgendwie da reingehen und einen technischen Support machen oder verkaufen, sondern ich wollte ein Teil davon sein. Ich wusste aber auch, dass ich eben nicht der Teil sein möchte, der von Montag bis Freitag das Arbeitstier ist und eine Arbeitsschale nach der anderen abarbeitet.
Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Inside. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Mein heutiger Gesprächsgast ist Florian Steinheber aus, ja, wo wohnt er eigentlich, dieser Florian? Florian ist seit dem Jahr 2000 Zahntechniker und hätte er auf seinen ersten Chef gehört, dann hätte er das mit der Zahntechnik gleich wieder sein lassen sollen. Hat er zum Glück nicht. Wenn man sich die Vita von Florian anguckt, dann beschleicht einen das Gefühl, dass man es mit einem dentalen Teufelskerl zu tun hat. Denn das, was dann folgte, liest sich heute wie eine druckreife dentale Erfolgsstory. Vor allem eines kann man Florian nicht nachsagen, dass er keinen Bock auf die Zahntechnik gehabt hätte. Nach 5 Jahren als angestellter Zahntechniker war er im Vertrieb und als technischer Support in der Dentalindustrie tätig, um dann als internationaler Sales Manager und Demonstrator für Anaxdent zu arbeiten. 2016 machte er sich als freier Referent, / Coach und Consultant selbstständig mit bestimmten Produktpräferenzen und international auch schnell einen Namen. Zudem begeisterte er die Community mit seinem schier unglaublichen Composite-Verblendungen und Kursen. Dabei ließ er sich schlecht fassen, der liebe Florian, denn er chattete im wahrsten Sinne des Wortes auf der gesamten Welt herum und hat wahrscheinlich mehr Flugmeilen auf dem Konto als so mancher Außenminister. Fun Fact, so richtig kennengelernt haben wir uns im Flieger nach Chicago, Midwinter-Meeting 2022. War ja klar, dass man da neben einem aus der Dentalfamilie sitzt. Doch was macht ihn zu solch einem Vielflieger? Und warum hat er damals trotz der Aussage seines ersten Chefs nicht die Flinte ins Korn geschmissen und ist der Zahntechnik treu geblieben? Was motiviert ihn und wie kam es, dass er so geile Composite-Verblendungen hinbekommt, obschon er nicht klassisch in einem Dentallabor arbeitet? Ihr seht schon, Fragen über Fragen, die es in dieser Episode mit Florian zu ergründen gilt. Noch eine Anmerkung zur Vergangenheitsform von Chatten, gerade eben. Im Gespräch wird sich nämlich herausstellen, dass Florian derzeit gar nicht mehr so viel reist und dass es dafür einen guten und sehr interessanten Grund gibt. Wer mehr erfahren möchte, der sollte also dranbleiben und sich diese aufschlussreiche Episode mit Florian bis zum Ende reinziehen. Also Mikro an für Florian Steinheber.
Werbung. Ein Kongressprogramm mit aktuellen Themen, starken Speakern und praktischen Tipps für den Laboralltag. Das bietet die Zahntechnik Plus am 6. und 7. März in Leipzig. Obendrein zeigen rund 100 Aussteller neueste Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern. Mehr auf zahntechnik-plus.de.
Na, Florian?
Hallo Dan. Das ist eine super Überraschung, dich heute hier bei dem Podcast da zu haben. Das ist für mich was total Neues. Und ja, ich freue mich riesig auf diese Episode. Und ich herzlichen Dank für diese tolle Option.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ganz ehrlich, also eigentlich hätte mir schon damals bei unserem Flug nach Chicago ja das Licht aufgehen sollen, weil wir haben uns da so gut unterhalten. Aber ja, dann warst du ja irgendwie auch gefühlt wieder weg und ständig irgendwo. Und ja, jetzt haben uns die Wege wieder zusammengeführt und jetzt sitzen wir hier gegenüber. Zwar virtuell, aber es soll so sein. Und ich freue mich total auf diese Episode mit dir.
Kann ich nur bestätigen. Ich freue mich mehr als drauf.
Cool. Ich würde dann auch gleich mit der ersten Frage einsteigen. Besser gesagt mit einer Bitte. Und zwar habe ich jetzt so viele Anspielungen wegen deines dentalen Lebenslauf gemacht. Doch wir wissen immer noch nicht mehr. Möchtest du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitte etwas Licht ins Dunkel bringen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mir die Frage immer selber gestellt, wie bin ich überhaupt in die Zahntechnik gekommen? Kleine Vorgeschichte dazu. Ich habe tatsächlich eine sehr negative Erfahrung mit meinen Zähnen gehabt, weil ich alle meine Milchzähne ziehen lassen musste, bis auf drei. Die wollten freiwillig irgendwie flüchten. Alle anderen mussten gezogen werden. Und deswegen hat es mich dann doch immer schwer verwundert, wie kann ein Mensch, dem alle Milchzähne ziehen musste, irgendwie in die Zahntechnik kommen?
Krass.
Es war wirklich eine super Erfahrung. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte von meiner Familie aus einen sehr guten Freund, der eben Zahnarzt in Stuttgart ist, hatte auch ein Labor. Und irgendwann kam also diese Frage auf, was machst du nach der Schule? Und dann hat er einfach gesagt, komm doch mal vorbei, setz dich mal irgendwie ein paar Tage ins Labor und schau mal, ob dir das gefällt. Ja, somit kam ich 96 dann zu meiner Ausbildung in Stuttgart. Wie man merkt, ich bin ein Kernschwabe. Und habe meine Ausbildung 96 begonnen. Und das war für mich super interessant. Ich glaube, für meinen damaligen Chef gar nicht so interessant, mich da zu haben, weil irgendwie mit so 16, 17, ich war schon so ein bisschen Freigeist schon, ein bisschen wild und hatte viele Dinge im Kopf und vielleicht nicht so viele mit der Zahntechnik zu tun. Trotz allem hat es mir extrem viel Spaß gemacht, diese Kreativität in diesem Beruf. Es war super, wir hatten tollen Kontakt zu den Patienten. Das heißt, wir haben unsere Patienten wirklich von Anfang bis zum Ende begleiten können. Also du hast auch wahnsinnig viel gelernt und vom Patienten auch viel lernen können, von den Behandlern viel lernen können. Und ich war in meiner Welt war ich super motiviert und war der beste Auszubildende, den du überhaupt haben kannst. Dann so weit, bis dann halt irgendwann so das Thema Berichtsheft kam und dann irgendwie so, ja, Florian, hast du dein Berichtsheft fertig? Ja, mach ich noch, warte, nächste Woche. Und irgendwann musste es dann zur Abgabe und hab's dann meinem Chef vorgelegt und der musste damals, glaube ich, 2-3 Monate in Folge unterschreiben und musste das alles durchsichten. Ja, so bin ich irgendwie in die Zahntechnik reingestolpert. Resümee war dann auch, als ich 2000 dann fertig war mit der Ausbildung und natürlich so gefragt habe, hey, wie sieht's aus? Kann ich jetzt bei euch weitermachen? Sagt er, hey, also bist echt ein super Kerl, ich mag dich von Herzen gerne, aber ich glaube, das wird irgendwie nicht so richtig mit dir in der Zahntechnik. Und das war tatsächlich irgendwie so ein Schlag ins Genick irgendwie sozusagen. Hey, ich bin doch super, ich mach doch alles. Mhm. Also ich war auch tatsächlich von meiner Seite aus motiviert. Ich wollte im ersten Lehrjahr, habe ich dann gesagt, so das Klassische, du machst Gipsmodelle, du machst Reparaturen. Da habe ich gesagt, hey, das kann doch nicht zahntechnisch sein. Ich sehe irgendwie alle anderen Kollegen, wir waren damals roundabout, ich glaube, 12 oder 13 Technikern im Labor. Da sage ich, das kann doch nicht zahntechnisch sein. Die machen alles super spannende Sachen. Da habe ich gesagt, hey, die Schichten Keramik, warum darf ich keine Keramik schichten? Also ich war schon so ein bisschen ein Rebell und habe gesagt, es gibt einen Ausbildungsplan und da steht halt irgendwie drin, du machst jetzt Gipsmodelle und Reparaturen. Und wenn du das nicht machen möchtest, dann liegt es an dir, dass du einfach Motivation zeigst und das geht halt nicht in deiner Ausbildungszeit, in der regulären, dann musst du halt abends da sitzen.
Okay.
Und das habe ich dann auch gemacht.
Das hast du gemacht, der Rebell.
Das ist natürlich krass. Der Rebell hat es tatsächlich angenommen, was nicht leicht war, weil ich selbst in der Ausbildung schon viel gearbeitet, also auch nach der Ausbildungszeit dann irgendwie aus dem Labor raus direkt irgendwie einen Nebenjob gehabt. Und man wollte ja seine Träume erfüllen, also zu unserer Generation, das wirst du noch kennen. So kurz bevor du 18 geworden bist, da war das Wichtigste, einen Führerschein zu machen, im Kopf einen Golf GTI zu fahren. Und mit 18 hast du gemerkt, das funktioniert beides nicht, weil Führerschein ist teuer und Golf GTI fahren ist auch recht teuer. Aber die Ziele waren schon recht früh gesetzt und waren da und deswegen habe ich dann schon auch da schon mit Nebenjobs, also ich habe eigentlich immer gearbeitet. Aber ich habe die Intuition bekommen von meinem Chef zu sagen, hey, wenn du das machen möchtest, Keramik machen möchtest, dann setz dich einfach hin. Das habe ich auch gemacht. Habe dann jeden Tag irgendwie so eine Stunde, manchmal 2 Stunden länger im Labor verbracht, habe mich dann neben den Meister gesetzt und habe ihm einfach zugeschaut, wie man Keramik schichtet. Und es kam dann schon auch sehr schnell dazu, dass ich dann irgendwie ab dem zweiten Lehrjahr habe ich dann wirklich auch schon so kleine Keramikarbeiten machen dürfen. Habe dann tatsächlich, mutig wie ich war, auch damals meinem Vater eine Brücke geschichtet.
Und das ist aber sehr mutig, muss ich sagen.
Wow. Es war sehr mutig, ja. Also ich meine, normal macht man solche Feldversuche nicht mit den Nächsten. Aber ich muss sagen, das Ding hat tatsächlich 30 Jahre jetzt gehalten. Wir haben es jetzt vor kurzem erneuert, aber sie hat doch sehr lange gehalten. Und hat auch keine Okklusionsprobleme bekommen. Vielleicht war sie nicht die schönste, aber sie hat gehalten. Das war schon mal ein guter Beweis.
Wow.
Und ja, trotz allem war es einfach so, dass ich sehr viele Dinge im Kopf hatte. Ich war immer schon irgendwie kreativ und habe mir irgendwie die Welt schön designt, wie ich es eben gebraucht habe. Und das ging dann irgendwie nicht so auf. Also mein Chef hat dann damals einfach gesagt, du bist ein netter Kerl, du bist super und bist auch motiviert, aber weißt du, Zahntechnik, das ist sowas, da musst du einfach hinsitzen, also auf Schwäbisch so, du musst nachhocken und dann musst du es halt von Montag bis Freitag machen. Und ich war dann, muss ich auch sagen, so ein bisschen demotiviert, wenn du am Freitag so die letzten Arbeitsschalen fertiggestellt hattest und warst super und kannst sagen, jetzt geht's ins Wochenende und am Montag hast du schon wieder so einen riesen Stapel an Arbeitsschalen gehabt und Aufträgen und das hat mich schon ein bisschen auch demotiviert, weil irgendwie war das so für mich, das ist wie so ein Hamster im Rad, du beendest was und fängst es gleich wieder von vorne an.
Ja, das stimmt.
Ja, so habe ich dann meine Ausbildung beendet im Emblem-Labor, wurde auch nicht übernommen. Mit dem guten Wissen, dass aus mir nie ein Zahntechniker wird. Diese Bestätigung habe ich dann auch aus der Berufsschule rausbekommen. Also in Stuttgart gab es einen sehr bekannten Lehrer. Wir hatten eigentlich ein super, super Verhältnis. Ich muss auch dazu gestehen, er hat uns auch erwischt. Also wenn es Unterrichtseinheiten gab, die uns für uns jetzt nicht so wichtig waren, von Kollegen von mich, dann haben wir doch auch mal geschwänzt und sind irgendwie in die Stadt gegangen und haben irgendwie sowas wie Shopping gemacht oder irgendwie
Ganz
mal.
ehrlich, wer kennt das nicht, oder?
Wer kennt
Also,
das nicht? Genau.
ja.
Er kam dann auch mal und hat gesagt, ihr seid zwei Lausbuben und ich weiß ja, solange er in meinem Unterricht sitzt, ist alles gut. Ich sage, das ist total löblich, weil es gibt so ein paar Fächer, die möchte ich echt nicht besuchen. Aber er hat auch gesagt, das weißt du bist ein cooler Typ und alles super, aber du musst halt, wie mein Chef damals auch, du musst halt hinsitzen und Zahntechnik muss halt gemacht werden.
Ja, das ist halt dieses Zähnezusammenbeißding, wobei ich jetzt wirklich raushöre und mich dann auch fast entschuldigen muss für das Intro, weil es so rüberkommt, als wärst du irgendwie da komplett fehlbesetzt. Aber ich habe den Eindruck oder gewinne jetzt den Eindruck, dass genau das Gegenteil ist der Fall. Du warst super motiviert, bist auch gut angekommen, sowohl bei deinem Chef im Labor als eben auch in der Berufsschule. Aber du hast halt diesen kleinen Sturm und Drang, Florian, in dir, der ja, finde ich, für dieses Alter absolut gesund ist. Und da dieses konforme Wesen dahin zu basteln, das da halt den Dienstleister markiert, der vielleicht irgendwo in diesen alten Köpfen drin war und halt auch besser gematcht hat für solche Institutionen. Okay, aber ja, also ich sehe schon, das hat alles in dieses Gesamtpaket Florian mit reingespielt und für diese gute, gesunde Mischung gesorgt.
Ja, ich habe nicht gleich aufgegeben. Also ich habe dann die Ausbildung beendet im März, März, ja, 2000 und bin dann daraufhin gleich im Mai nach New York geflogen, weil New York war für mich so die große City, der große Traum. Da wollte ich hin, ich wollte sehen und habe auch so den Gedankengang gehabt, warum nicht in den USA arbeiten? Also auch das kam schon relativ früh aus, auf dieser Gedankengang, geh irgendwie raus und mach was. Ich wusste aber natürlich noch gar nichts. Ich wusste nichts über Zahntechnik. Ich hatte bis dato einen Kurs mal so mehr oder weniger besucht. Das war damals von Jörg Stuck, damals Totalprothetik. Heißpolymerisat war super spannend. Durfte ich aber nie machen, weil das waren die High-Class-Fälle. Das durften ja nur die Creme de la Creme des Labors machen. Das hat mich natürlich auch wieder aufgeregt. Also ich glaube, fehlbesetzt, weiß ich nicht. Ich glaube, ich war einfach nicht geduldig genug. Ich hatte einfach zu viel Hummeln im Hintern und
Ja,
wollte
dieses
einfach.
Hinhocken und Ruhe geben und
Ja,
machen,
genau.
du wolltest halt immer noch ein Schrittchen weiter, aber das finde ich ist ja eigentlich nicht unbedingt die schlechteste Eigenschaft, um da in diesem Beruf da entsprechend weiterzukommen, ne?
Ja, lange Rede. Ich meine, in New York war dann auch die Enttäuschung da. Du gehst halt mal in so ein Großlabor rein,
Also du
so
bist wirklich
typisch.
dahin und hast dann im Labor dich vorgestellt und gearbeitet?
Ich habe es mal angeschaut. Also ich habe nicht gearbeitet dort, ich habe es angeschaut und habe dann erstmal so diesen Kulturschock bekommen von der kleinen schwäbischen Metropole Stuttgart, in einem für damals Verhältnisse doch immer noch großen Labor. Ich meine, wir hatten auch größere Labore, aber da kommst du in so eine Produktionsstätte rein, wo dann irgendwie so an der Anmeldung, an der Auftragsannahme schon 20 Leute sitzen, wo du quasi so ein Fließband hast und dann ist es nicht wie bei uns gewesen, so du machst Modelle, dann machst du deine Gerüste, die modellierst du, du bettest sie ein, du gießt sie und dann machst du einen Opaker drauf. Und das gab es da nicht, sondern du hast halt einen, der macht Gipsmodelle, der andere, der pinnt die Modelle, der andere sockelt sie. Dann geht es weiter, der nächste artikuliert sie und so geht jeder Schritt weiter. Das heißt, einer macht die Metallgerüste, der nächste packt den Opaker drauf und dann geht es in die Keramikabteilung. Also das war für mich so ein totaler Kulturschock, wo ich gesagt habe, wenn ich diese Geduld in Deutschland schon nicht aufbringen kann, dann funktioniert es da sowieso nicht.
Naja,
Also.
gar nicht. Da muss ja wirklich wie ein Rädchen funktionieren. So wie es Henry Ford ja auch Amerika eigentlich mit der Muttermilch eingebläut hat, wie man Business macht, ne?
Exakt, ja. Guter Vergleich, ja. Das ist wirklich, Henry Ford ist da sehr, sehr prägend in den USA. Also ich habe auch da den Glauben an die USA total gleich aufgegeben und gesagt, das wird nichts. Und ich hatte ja null Kontakte. Also ich kannte niemanden. Also so der klassische Typ, das ging mir auch in der Ausbildung mal so. Damals war die Zahntechniker noch so ein bisschen stur und unflexibel nächstes Mal. Und es ist irgendwann mal in der Ausbildungszeit ist uns ein Material ausgegangen und die Firma damals konnte es nicht liefern. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe halt zu meinem Chef damals gesagt, du, bei mir nebendran, wo ich wohne, da gibt es ein Labor, da klingel ich einfach morgen früh mal, lauf vorbei und sag so, hey, habt ihr das? Und ich nehme es dann mal mit und ich bringe euch dann eine neue Packung wieder. Und damals hat er gesagt, du bist ja crazy, das kannst du nicht machen, du kannst nicht einfach ein Labor klingeln. Sag ich, warum nicht? Also hast du einen
Ja,
Streit
warum
mit
denn
ihm?
nicht?
Ja, genau. Ich habe gefragt, hast du einen Streit mit ihm? Nein, nein, aber das macht man nicht, das kann man nicht machen. Und ja, also war ja noch ziemlich verbohrt und ich hatte wirklich null Kontakte. Ich kannte niemanden, hat mich auch gar nicht interessiert. Also irgendwie so, was viele machen, dann schon angefangen, Bücher zu lesen über Zahntechnik und irgendwas rauszufiltern, das hatte ich gar nicht im Kopf. Ich war einfach so ein, ich muss einfach machen. Lass mich machen und ich muss das machen und irgendwie wird's gut. Und wenn es nicht gut wird, dann gibt es halt einen anderen Weg. So war ich programmiert.
Du bist der Fahrradfahrer. Wenn du nicht trittst, dann kippst du um.
Ja,
Also,
genau. Das ist ein
ja,
schönes Beispiel,
immer
ja.
schön, immer schön strampeln. Ja, krass.
So war der Einstieg in die Zahntechnik. Und naja, dann kam die große Erleuchtung, dann die nächste. Du hast natürlich irgendwie so eine Vorstellung, jetzt bist du fertig mit der Ausbildung, jetzt möchtest du natürlich Geld verdienen. Und wie wir jetzt beide wissen, so Anfang 2000, es war jetzt nicht so mehr die optimale Zeit. Es war so 90er Jahre noch gut und Anfang 2000 war es dann echt gar nicht mehr gut.
Katerstimmung, ja.
Ja, das war gar nicht ganz so nett. Und dann stellst du dich irgendwo vor und hast deine Vision und dann haben die mir quasi ein geringeres Gehalt geboten, wie als ich in der Ausbildung hatte, plus mein Nebenjob. Also ich hatte damals in dieser Zeit schon mehr Geld verdient, als ich dann als Gehalt für
Als
8 oder
Geselle.
10 Stunden Gesellenarbeit bekommen sollte. Und
Krass.
das hat mich natürlich nicht so richtig motiviert. Ich habe es gemacht. Irgendwie musste ja was machen auch und habe dann auch in verschiedenen Laboren gearbeitet, habe dann hin und wieder mal bei befreundeten Laboren mit ausgeholfen und um mein Gehalt so ein bisschen zu verbessern. Aber da war natürlich niemals der Fokus, wie kannst du die Zahntechnik irgendwie anders betrachten? Wie kannst du weiterkommen in der Zahntechnik? Was gibt's denn überhaupt in der Zahntechnik? Für mich war das, dein Chef gibt dir einen Pinsel, der Chef sagt, die Keramik wird jetzt genommen und wenn du Glück hast, kriegst du noch irgendwie eine Glasplatte hingestellt, was meistens aus dem Sandstrahler eine alte Glasplatte war. Und ja, let's do it, so let's go for it. Und selbst Fräsen, ja, so du als Geselle, da hast du nicht mal getraut, irgendwie eine neue diamantbesetzte Fräse zu nehmen, sondern du hast die alte ausgelutschte vom Meister bekommen. Und das war für mich Zahntechnik damals. Und das hat mich irgendwie nicht so richtig motiviert und auch nicht irgendwie dazu gebracht, irgendwie über den Tellerrand zu schauen.
Ganz ehrlich, wo soll denn da auch dann die Motivation herkommen? Also, boah, wenn du jetzt so erzählst, da denke ich mir so, krass, wir hätten eigentlich fast auch in derselben Klasse sitzen können. Das kommt mir alles so unfassbar bekannt vor. Da sind so viele Parallelen. Und dann eben auch diese Erkenntnis, mit welchem Gehalt du dann irgendwie klarkommen sollst, wenn du fertig ausgelernt bist, wenn du quasi ein großer Zahntechniker bist, also schon groß, und da einen Job erlernt hast. Und das war ja so ein Schock. Und dann halt dieses, ja, ordne dich da ein und mach mal und mach halt einfach mal und sei dabei auch noch glücklich und motiviert. Krass. Also da muss sehr viel von innen herauskommen, um dann nicht die Flinte ins Korn zu schmeißen.
Definitiv. Und ich hab's auch tatsächlich, das war bei mir im Kopf auch drin, so jetzt schmeißt die Flinte ins Korn. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, wenn du Meister siehst, die dann 10 Jahre im Labor arbeiten und immer noch ein Gehalt von damals, das war unvorstellbar. Und dann auch noch in Stuttgart. Ich meine, das ist schon ein teures Pflaster zu leben. Und wenn du da noch ein lebe Mensch bist, der gern rausgeht und auch mal das Leben genießt, also da bist dann wirklich nur noch arbeiten gegangen, für die Miete zu zahlen. Und wenn du Glück hattest, dann noch irgendwie einmal im Monat vielleicht ein bisschen Spaß zu haben. Das war echt nicht so meine Intuition des Lebens. Also das war nicht das Ziel bei mir. Und es war tatsächlich so, dass ich dann gesagt habe, das muss ich was tun. Das macht für mich irgendwie auch nicht so richtig Sinn. Und so kam ich dann mit dem Gedankengang irgendwie 2005, 2006 dann zu sagen, hey, lass uns mal die Industrie probieren.
Gute Entscheidung. Das war auch eine gängige Entscheidung, aber eigentlich auch, das muss sich die Zahntechnik hier mal an dieser Stelle wirklich ans Revers heften. Traurig, dass da halt selbstgemacht gute, motivierte Leute dann halt sich umorientieren müssen, weil es halt in dem eigentlichen Beruf, der ja definitiv toll ist und Spaß macht, finanziell keine Perspektive gibt. Ne? Ist irgendwie traurig. Naja, egal.
Traurig. Wobei man fairnesshalber sagen muss, das Blatt hat sich ja wieder gewendet.
Es hat sich gewendet, ja.
Das hat sich deutlich gewendet. Ich habe ganz tolle Kollegen in Deutschland auch kennengelernt, die angestellt arbeiten, die wirklich ein ganz, ganz tolles Gehalt bekommen und auch super Support von ihren Arbeitgebern bekommen. Also es hat sich sehr geändert.
Es war eine schlechte Zeit damals.
Es war der falsche Zeitpunkt, um mit der Zahntechnik zu beginnen, definitiv. Ja. Zumal wir hatten natürlich Anfang 2000 einen Überfluss an Zahntechnikern. Also du hast an jeder Straßenecke Zahntechniker und Zahntechnikermeister bekommen. Also war auch nicht die Notwendigkeit da, jemanden frisch Ausgelernten jetzt zu supporten, weil du hattest ja genügend.
Ja, du musstest ja unter Umständen nochmal die Katze im Sack kaufen und so konntest du halt dann wirklich dann hier die Sahnenstückchen da rauspicken, weil ja, wie du so schön sagst, da war einfach viel auf dem Markt.
Ja. Ja.
Und dann halt Industrie.
Industrie, genau. Ich habe natürlich, dann kamen immer wieder Außendienstmitarbeiter ins Labor, die hast du immer gesehen und die waren alle immer, haben sich ja nie dreckig gemacht, die waren immer piekfein, sind hergekommen, haben Kaffee bekommen, haben sich mit dem Chef ins Räumchen gesetzt und haben da tolle Geschäfte gemacht, haben irgendwie tolle Autos gefahren und naja, da hast du natürlich die nächste Wunschvorstellung. Du sagst, hey, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also Kaffee trinke ich zwar nicht, aber kriege ja irgendwie ein Wasser hingestellt. Aber das ist ja eigentlich ein cooler Job. Du brauchst gar nichts machen. Du fährst so ganz cool durch die Lande rum, kriegst ein tolles Auto. Die verdienen alle natürlich ein Heidengeld, haben alle tolle Uhren an. Also ich war schon immer auch auf schöne Dinge ein bisschen fokussiert. Und dann hast du es natürlich gesehen, hast gedacht, das ist paradiesisch. Wir starten in der Industrie. Ich werde
jetzt. Da hat die Leute so aus Pforzheim, da hast du echt, ja genau. die haben dir so ein Lebensgefühl oder ein Lifestyle vorgelebt, da hast du schon ein paar Mal gedacht, krass, also das ist eine interessante Option. Ja, okay, cool, spannend. Und da ist es dann auch geworden, oder wie?
Das ist erstmal geworden und auch gleich wieder beendet worden. Also 2005 war dann eben auch eine blöde Zeit, um in den Außendienst zu gehen.
Scheiße. Also ja klar, das eine bedingt das andere.
Genau so. Also wenn das eine nicht mehr läuft, läuft das andere auch nicht. Und tatsächlich war das dann so, dass ich in diesem Zeitraum 2005, wir waren drei Leute, wir sind eingestellt worden und sind ein halbes Jahr später wieder gekündigt worden, weil die Auftragslage einfach nicht da war. Nächste Demotivation, das sagen, also Außendienst, das kann es auch nicht sein. Hab dann aber relativ schnell dann gleich den Draht gefunden und war dann in einer Firma. Wir haben komplett Deutschland aufgebaut im Bereich nicht Zahntechnik, sondern wir haben tatsächlich Zahnprophylaxe aufgebaut, so diese Ultraschallgeschichten zum Reinigen der Zähne. Und da habe ich dann irgendwie so angefangen, den Spaß im Vertrieb zu bekommen. Also das war ganz cool. Wir waren eine kleine Truppe. Die Truppe war ein bisschen eingeschlafen, aber ich hatte eine sehr, sehr gute Chefin, die auch verstanden hat, dass wenn sie mir ein bisschen Support gibt, ein bisschen Freiraum gibt, dann kann das echt was werden mit dem Herr Steinheber.
Dann klingelt er auch mal beim Labor in der Nachbarschaft und fragt, ob man sich ein bisschen Material ausleihen kann, im übertragenen Sinne. Ja, kann genau. Ich mir gut vorstellen, das ist eine Fähigkeit. Ja,
ja, die hat mir einfach wirklich Freiraum gelassen. Und es hat dann damals schon angefangen, dass ich... Ich bin dann durch ganz Deutschland getingelt. Ich war auf die ganzen Messen, die es da alles so gibt, in Leipzig, Hamburg und Berlin und München, Stuttgart und Frankfurt. Ich habe die ganzen Messen besucht. Wir haben dann auch sehr viele Inhouse-Trainings gemacht mit den Zahnarztpraxen. Und da habe ich dann gemerkt schon, das macht Spaß. Also da habe ich irgendwie so die Intuition bekommen, dass Ausbildung Spaß machen kann. Und vor allem, wenn ich ausbilden kann, das auch Spaß machen kann. Aber tatsächlich habe ich dann auch gemerkt, dass mir das Labor fehlt. Also ich war dann halt fast ausschließlich nur noch in Zahnarztpraxen. Was eine super Erfahrung war und auch ein gutes Training, wie komme ich überhaupt in die Zahnarztpraxis rein? Und ich denke, viele meiner Zahntechnikkollegen kennen diesen Schmerz. Du gehst in die Praxis rein, kommst an die Rezeption und obwohl du einen Termin hast, ist es irgendwie die Kommunikation zwischen Rezeption und Behandlungsstuhl meistens schon so, dass es vielleicht vergessen wurde, warum da vorne einer steht. Und das kann schon auch sehr anstrengend sein. Aber du lernst dann so ein bisschen auch mit den Mädels zu spielen und einen persönlichen Kontakt ein bisschen aufzubauen. Aber tatsächlich bin ich dann in so ein paar Labore wieder reingekommen, Praxislabore. Und ob du es glaubst oder nicht, was mich in die Zahntechnik wieder zurückgetrieben hat, war dieser typische Geruch eines Labors. Du hast so irgendwie diesen Monomergeruch, der in der Luft rumschwebt. Du hast irgendwie so diese Ausbrennöfen, die dann aufgehen und dieser Smog von ausgebranntem Wachs irgendwie rauskommt. Und dann habe ich mich irgendwie auf einmal heimisch gefühlt, obwohl ich eigentlich weg wollte.
Ja, das ist wirklich ein heimelnder Geruch und Gerüche sind ja eh sehr ja, fest in unserem Unterbewusstsein abgespeichert und mit Gefühlen gekoppelt. Das ist echt krass. Also ich will dich nicht unterbrechen, aber genau dieses Gefühl hatte ich vor 4 Wochen, als ich durch Stuttgart gelaufen bin, als ich meinen Bruder besucht habe. Und ich bin da eigentlich wirklich so im Zombie-Modus gewesen, ne, mit Kinderwagen zur Unzeit unterwegs, damit der Kleine schläft. Und dann war da irgendwie so eine Abluft von unten. Also quasi aus dem Kellerbereich von dem Haus und ich laufe so drüber weg und denk so, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich gerade ein gutes Gefühl. Und dann ein paar Meter weiter ist es mir erst gekommen, das war ein Zahntechnikgeruch, der da rauskam und das irgendwie dann bei mir so ein gutes Gefühl ja wieder aufgerufen hat, aktiviert hat. Ja, also ja, der Geruch hat dich zurückgebracht.
Der hat mich zurückgebracht, ja. Und durch einen Zufall bin ich dann zu Amann Gürbach gekommen. War für mich einfach cool, das war ein super Unternehmen, wir haben tolle Produkte gehabt, Artikulatoren, Kreationskeramik, also es war so, jetzt lebt was auf einmal. Für mich natürlich der Riesenvorteil, Amann Gürbach hatte damals schon ein super tolles Referentendasein und ein Kurswesen. Das heißt, ich kam dann auf einmal mit den Top-Leuten der Welt zusammen. Also so die erste Nahtoderfahrung war, als es hieß, also ich hatte gleich den ersten Fauxpas, im Trainingscenter stand ein Dekema-Ofen, ein Oral-Design-Dekema-Ofen und da war eine Unterschrift drauf und ich habe dann so ganz frech mal reingefragt, wer hat jetzt da diesen schönen Ofen irgendwie besudelt mit einer Unterschrift. Wurde dann besseres belehrt und wurde aufgeklärt, dass es die Unterschrift vom Herr Geller war. Und dann habe ich mich erstmal mit dem Ganzen beschäftigt. Wer ist Herr Geller? Und habe dann erstmal die ganze Geschichte von Herr Geller irgendwie so erleben dürfen. Habe ihn dann auch mehrfach getroffen dann zu dem Zeitpunkt schon. Und dann gab es den ersten Kurs Michel Manier. Und ich so, okay, Michel Manier, ich habe den Namen natürlich jetzt schon mehrfach gehört, aber ich habe keinen Bezug. Und jeder hat natürlich so, oh, Michel Manier, das ist der Top-Zahntechniker der Welt und lebt in den USA mittlerweile. Und das ist, also wenn es um Veneers geht, gibt's nur Michel Manier. Und ich war super nervös, super angespannt. Okay, machen wir einen Kurs mit Michel Manier. Und tatsächlich habe ich ihm auch, wir treffen uns immer wieder und habe ihm auch irgendwann gesagt, er war tatsächlich einer der dieser Drehpunkte meines Lebens, wo ich Zahntechnik auf einmal mit ganz anderen Augen gesehen habe. Da davor, muss ich sagen, war für mich auch einer der lehrreichsten Zahntechniker für mich war Peter Biegert. Also jeder, der so im Stuttgarter Raum kommt, der kennt natürlich einen Peter Biegert. Und Peter Biegert war auch Referent von Amann Gürbach. Und dadurch habe ich mit Peter natürlich viel Kontakt gehabt. Und war auch in meiner Tour, wenn ich in Stuttgart war, ich war jeden Abend fast, wenn ich in Stuttgart war, beim Peter. Und bin da teilweise bis um 9, 10 abends beim Peter gehockt. Und habe einfach gelernt. Ich bin einfach da gesessen, habe ihm doofe Fragen gestellt. Und Peter, wie es seine Art halt ist, er hat dann auch jedes Mal einen wissenschaftlichen Bericht dazu gegeben. Und was gut war, weil das hat mir gefehlt, dass ich diese Intuition, die Chemie zu verstehen, die Physik zu verstehen, warum ein Material überhaupt funktionieren kann, das fehlt uns ja. Wir lernen alles irgendwie mal in der Berufsschule, vergessen es dann auch wieder. Und das war so für mich so, hey, ich muss wirklich was lernen. Wenn ich einem Kunden helfen möchte, wenn der eine Frage hat, dann reicht's nicht, wenn ich sage, ja, nimm doch die Masse da dazu. Nein, ich muss ihm eine Lösung bieten. Ja. Und dank Peter Biegert muss ich wirklich sagen, es war teilweise auch eine anstrengende Schule, aber immer mit viel Spaß. Und Peter hat mir quasi so die Augen geöffnet, was alles in der Chemie und in der Physik überhaupt funktioniert. Und ich weiß nicht, ich hab, glaube ich, in Peter Biegert seinen Kurs 20, 30 Mal irgendwie besucht, gesehen und betreut. Und
hättest ihn selber irgendwann abhalten können.
Ja, es war so quasi schon so. Also das geht mir bis heute noch so, wenn ich manche Dinge erkläre, das ist total immer noch Peter Biegert. Wenn ich mit meinem Freund Alex Konzmann darüber quatsche, sage ich, ja, Moment, du bist genauso ein Peter, wie ich es manchmal bin. Wir haben die gleiche Argumentationskette. Kommt 1:1 aus dem Labor Biegert raus, aber ich war sehr dankbar da dafür. Ich hatte ihn als Unterstützung. Also ich konnte den Peter jedes Mal anrufen, wenn ich ein Problem hatte in der Zahntechnik, wenn ein Kunde ein Problem hatte. Und ich glaube, das hat mich auch ein bisschen geprägt oder auch, sag mal, mein Statement damals in der kleinen Welt, Stuttgarter Raum, sehr geprägt, dass Kunden dann gemerkt haben, hey, einen Flo kann ich immer anrufen, der hat immer irgendwie eine Lösung parat. Und selbst wenn er jetzt keine Antwort hat, morgen hat er eine.
Er besorgt sie.
Genau. Ja,
cool.
Ja, und klar, Peter war natürlich auch in der Ästhetik sehr, sehr hoch aufgestellt, aber dann habe ich erstmal Michel Magnier kennengelernt und der hat mir natürlich meinen Kopf total verdreht. Allein schon, wenn du so den Vortrag siehst, diese hochkarätigen Bilder siehst und dann.
Der ganze Style komplett anders, ja.
Das kannst du mit kaum was vergleichen. Und ja. Michel hat auch irgendwie eine Gabe, die haben ganz wenig Menschen. Ich habe mal mit Michel so dieses Erlebnis gehabt. Wir sind, also jedes Mal, wenn wir uns jetzt treffen, wir reden nie über Zahntechnik, sondern wir reden über das Leben, wir reden über schöne Dinge des Lebens. Und also ich habe mit Michel, seit wir uns persönlich dann kennengelernt haben, haben wir nie über Zahntechnik gesprochen. Das war ganz witzig. Und ich hatte so ein Erlebnis mit ihm. Wir sind damals in Kalifornien gesessen und schön am Strand. Und er hat ein Glas Rotwein fotografiert, wo die Sonne im Hintergrund unterging, so übers Meer hinaus. Und er hat es fotografiert. Habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich diese eine Chance. Wir hatten tatsächlich zu dem Zeitpunkt das gleiche iPhone und ich habe die gleiche Position gewählt mit dem gleichen iPhone und habe versucht, dieses Bild, was extraorbitant schön war, genau so zu produzieren. Es ging nicht. Es war einfach unmöglich und ich fotografiere wirklich gerne und sehr viel, also auch in meiner Jugend schon. Ich habe es nicht hinbekommen. Also der Mensch hatte für mich was total begreift. Also das war für mich
ein Aha-Erlebnis. Ja, das zeigt genau. Einfach, was dieser Mensch für eine unfassbare Intuition hat und das Gefühl und das Gespür für das Schöne. Ne?
Werbung. Wir reden nicht nur gerne über Zahntechnik, wir schreiben auch darüber. Jeden Tag aktuell bei Quintessence News und jeden Monat in unseren Fachzeitschriften. Wenn ihr Dental Lab Insight gerne hört, lest doch mal unsere Quintessenz Zahntechnik. Sichert euch ganz einfach ein kostenloses Probeheft unter quint.link/Zeitschriften. Nochmal, quint.link/Zeitschriften.
Also ich hatte irgendwie, wenn ich ehrlich bin, auch so ein Michel Magnier-Aha-Erlebnis. Also sowohl eben fachlich, wobei das Fachliche tatsächlich bei ihm dann ein bisschen in den Hintergrund rückt, als auch eben dieses, ja, nennen wir es mal seine künstlerische Aura, sein Nimbus, ne? Also, und dann ist er auch noch echt ein verrückter Vogel und ein Kind irgendwie.
Ja, er ist immer noch ein Kind, das stimmt, ja.
Das fand ich auch beeindruckend. Also jemand, den man nie so mit voller Wucht auf die Schulter klatschen würde, weil er doch eben so was Ehrenhaftes irgendwie ist und Zerbrechliches irgendwie ausstrahlt, aber halt dann einen so überrascht mit so crazy Sachen. Ne? Also da war mal ein Kreationskurs mit ihm in Backnang.
Mhm. Labor kannst du dir. Damals.
Mhm. Und danach ist man dann abends, weil es gibt ja ein Rahmenprogramm, in die württembergischen Weinberge gefahren.
Ja, genau.
Und das Auto war rammelvoll und der Michel hat sich also nicht bereit erklärt, sondern er hat richtig gehend gesagt, das kommt gar nicht in Frage, dass ich vorne sitze und die anderen sich reinquetschen. Ich leg mich in den Kofferraum. Und dann hat er sich da in den Kofferraum reingerollt, ne? Also das war halt so ein Kleinwagen mit offenem Kofferraum quasi zum Fahrerraum. Und dann hat er da von hinten raus irgendwie uns unterhalten und hatte einen Riesenspaß. Ja, das fand ich sehr
spannend. Es müsste 2009 gewesen sein. Und genau. Mich wundert es, dass wir uns da schon nicht irgendwie unterhalten haben.
Keine Ahnung, da waren viele, viele gute Leute.
Ja.
Matthias Reichow habe ich da auch das erste Mal kennengelernt, der ist da rumgeschlawenzt. Und war viel zu gucken. Also irgendwie haben wir es geschafft, da aneinander vorbei zu werken, aber es war ein tolles Erlebnis. Und da habe ich diesen Michel-Moment gehabt. Mhm. Definitiv. Ja,
für mich auch. Also es war das Gleiche. Aber ich hatte zu viel Respekt. Also ich habe gar nicht mit ihm kommuniziert, was für mich selten ist, wie du mich jetzt kennengelernt hast. Ich habe eigentlich keine Berührungsängste, aber ich war so fasziniert, gefasst und jeder hat natürlich gesprochen, das ist Michel, da musst du Respekt. Und ich hatte einfach Respekt. Und also ich hatte zum damaligen Zeitpunkt gar nicht groß mit ihm gesprochen, zumal ich auch, mein Englisch war also in meiner Welt total schlecht. Und ich war auch nie gut im Englischen, muss ich sagen, auch selbst in der Schule. Und ich habe mich schon gar nicht getraut, groß mit ihm zu sprechen. Aber ich war einfach fasziniert. Und das war für mich so dieses Aha-Erlebnis. Und da habe ich gemerkt, Zahntechnik ist was ganz was anderes, was ich eigentlich gelernt habe. Und dazu kamen natürlich noch viele andere Kurse dazu. Ich kann mich noch erinnern, auf einmal auf der IDS, da hatten wir noch damals bei Görbach den Kreationsstand auch auf der IDS. Da kam gerade Sascha Hein, war damals zum aktuellsten Oraldesigner gekürt worden. Und Sascha war, glaube ich, 2-3 Tage am Stand und hat geschichtet. Und ich war eben beim Kreationsstand eingeteilt auch. und war genauso fasziniert, als ich seine Arbeit damals gesehen habe, seine Meisterarbeit aus Freiburg. Und also ganz viele Leute kamen da und haben mich inspiriert und wo ich gemerkt habe, ich möchte gern wieder irgendwie was mit dem Labor zu tun haben. Also nicht bloß irgendwie da reingehen und einen technischen Support machen oder verkaufen, sondern ich wollte ein Teil davon sein. Ich wusste aber auch, dass ich eben nicht der Teil sein möchte, der von Montag bis Freitag das Arbeitstier ist und eine Arbeitsschale nach der anderen abarbeitet. Also es war so ein Zwiespalt in mir selbst. Witzigerweise habe ich dann über die ganzen Messen habe ich dann die Anaxdent kennengelernt. Anaxdent natürlich als Stuttgarter, ein Stuttgarter Unternehmen. Das ehrt natürlich, da möchte man hin. Wie man sich vorstellen kann, als Stuttgarter ist man stolz, ein Nummernschild zu haben, wo das S draufsteht für Stuttgart und nicht PF für Pforzheim. Das geht nicht ganz so auf. Aber egal wie, das war so, ich habe die Anaxdent kennengelernt damals. Und das war für mich irgendwie so das nächste Aha-Erlebnis, weil wir mussten immer ganz steril am Stand stehen und brav Standwache halten und durften auch nicht links und nicht rechts. Und das durften immer nur ein paar auf einer IDS, die Exportleute, es war auch so faszinierend, die durften immer mit den coolen Leuten zusammen sein, die durften irgendwie auf die Veranstaltung. Wir mussten immer ganz steril am Stand sein und uns ganz brav benehmen. Und die Anaxdent war eben ganz...
Seriös.
Ja, seriös, sehr seriös, genau.
Und Anax war wild, Anax war so ein bisschen Michel Magnier im Dental-Unternehmensbereich, ne? Also ja, ganz genau. Anders und ja. Kann ich verstehen.
Ja. Gab's ja diesen schönen Spruch, ganz, ganz Anax, als man dent. Also es war ja auch ein ganz, ganz kurriler Spruch. Und ja, ich habe die Leute kennengelernt und Andreas Kopitz dann, das war einfach für mich so, ich weiß nicht, wer er ist, ich weiß nicht gar nicht, was er macht, aber das war eben auch so ein Aha-Erlebnis. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her und damals gab es aber noch nicht die Möglichkeit und ein Jahr später irgendwie kam es dann so, hey, komm mal vorbei. Und das war dann eins meiner skurrilsten Bewerbungsgespräche, die ich meines Lebens hatte, also im positiven Sinn skurril. Wir haben uns dann in Stuttgart getroffen, Andreas Kopitz und ich, und wir hatten tatsächlich ein Gespräch von 4 Stunden und haben aber über 4 Stunden gar nicht über meinen Job geredet. Also wir haben dann auch festgestellt, dass wir irgendwie beide verrückte Vögel sind, dass wir beide die schönen Dinge des Lebens genießen und Reisen genießen und allem drum und dran. Darüber haben wir geredet, aber nicht über meinen Job. Und als die 4 Stunden vorbei waren, haben wir beide noch zum Termin müssen. Und dann habe ich irgendwann gefragt, was machen wir jetzt? Sagt er, du, keine Ahnung, ich mag dich, du bist cool, du passt zu mir in den Laden rein und also ich würde mit dir anfangen. Und dann habe ich gesagt, naja gut, geht mir auch so, aber als war's. Und dann kam so die Frage auf, was mache ich denn überhaupt bei der Anax? Ich habe dann einfach gestartet, habe dann mal ein bisschen Produktmanagement war mal angedacht, das hat mir gar keinen Spaß gemacht, das war zu viel Formulare ausfüllen, das Ganze, das ist einfach nicht meins. Und dann ging das gleich mit der IDS los, dann habe ich natürlich die nächsten Leute kennengelernt und dann hat er gesagt, du, ich schicke dich jetzt nach Portugal, du kommst mit mir nach Portugal mit, da haben wir aber einen ganz wichtigen Kongress, Nobel Biocare, und ist ganz, ganz super und wichtig. Und ja, dann sind wir da hingeflogen und dann war so das erste Mal, dass ich raus durfte ins Ausland und also offiziell ins Ausland für eine Firma und war natürlich super stolz, Portugal, super Land. Ja, das war dann auch ein bisschen anders, er hatte Spaß, ich hatte die Arbeit, hatte auch schon ein bisschen Spaß, aber es war cool. Bin ich da gleich reingeschmissen worden und daraufhin hat er dann gleich gesagt, du bist ja auch Zahntechniker, du machst das ja auch und hast ja auch schon ein paar Sachen jetzt gemacht hier bei der Anax. Du musst jetzt in die USA reisen. Und dann sage ich, Andreas, das funktioniert definitiv nicht. Mein Englisch ist dafür überhaupt gar nicht ausgelegt. Ich muss erst mal...
Sagt der sich damals nach der Ausbildung in New York genau. Bewerben wollte.
Naja, klar. Und sag ja, dann das ist halt immer so ein Auf und Ab gewesen und dann sagt er, du nimmst jetzt einfach den deutschen Katalog, den englischen Katalog und da stehen alle Fachbegriffe drin und dann geht's los. Und ich habe mich dann immer gewehrt und gesagt, nee, gib mir noch Zeit, gib mir Zeit. Und irgendwann am Freitagabend, ich kann mich noch erinnern, um 8 Uhr Freitagabends ruft er mich an und sagt, du, ich brauche jetzt deine Reisepassnummer, weil ich sitze gerade mit der Tay, das ist die amerikanische Partnerin, mit deren sitze ich gerade am Telefon und wir buchen jetzt deinen Flug. Und dann ging's los, dann bin ich in die USA gekommen. Und bin dann gleich in Washington gelandet, Washington D.C., die Navy hat da irgendwie Ausbildungsstandpunkt und dann habe ich erstmal für die US Navy einen Kurs gegeben, bin dann gleich daraufhin nach L.A. geflogen und dann sind die zwei auf die tolle Idee gekommen, dass ich dann zum Junko Endo ins Labor gehen soll. Und Junko Endo, wir hatten ein tolles Produkt, das hieß Anax, oder heißt immer noch Anax Gum, pinkfarbenes Composite, und ich soll doch Junko Endo zeigen, wie das Anax Gum funktioniert. Und jeder, der einen Junko Endo kennt, Junko ist definitiv einer der, also wenn nicht der Beste, den ich kenne, was Pink Ästhetik betrifft. Das war natürlich irgendwie so, du gehst da hin und null Ahnung von gar nichts und geh mal zu Junko rein. wir hatten echt eine super Zeit, wir haben uns super verstanden und ich habe dann tatsächlich sehr viel von Shungo gelernt und das war so der Einstieg.
Ich kann sagen, die Eulen nach Athen tragen, Florian zeigt Shungo, wie man Pink Aesthetic macht. Ja, okay, genau. Auch wieder Reverse Mentoring, bist du jetzt dahin und hast dann quasi noch deine Skills verfeinert.
Das war dann so der Einstieg, wo ich gemerkt habe, Pink Aesthetic. Also ich wollte Kurse geben. Ich habe das gemerkt, das war cool, hat mir Spaß gemacht. Aber klar war auch, ich werde jetzt natürlich kein Michel Manier werden. Aber was wird gefragt oder was damals gar nicht gefragt war, aber wo gibt es ganz wenig Kurse drauf? Das war eben Pink Aesthetic. Ja, und so, somit bin ich dann auf die Zahnfleischrekonstruktion gekommen und auf die Zahnfleischästhetik gekommen. Und bin dann mit der Anax einmal um die Welt gereist und habe sämtliche Länder bereist und habe da irgendwie halt dann die Leute trainiert und habe da Kurse gegeben, Vorträge gehalten. Bin auch auf die Schnauze geflogen, keine Frage. Also ich bin natürlich mit meinem deutschen Sturkopf in ein Land wie in die USA gereist und habe dann gemerkt, die machen ja gar keine Teleskoparbeiten. Ja, blöd.
Was zeige ich denen hier?
Ja. Was zeige ich denen da? Und dann haben sie gesagt,
German Ground.
Ja, genau. Ja, also es war ein Auf und Ab. Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht. Ich habe da super viele Erfolge auch gehabt und auch Misserfolge, aus denen ich gelernt habe. Aber da habe ich einfach gemerkt, das ist genau mein Ding. Jetzt habe ich es gefunden. Mir macht die Zahntechnik Spaß und habe dann auch bei der Anax, also witzige Anekdote, manche wissen es ja, dass ich immer wieder mal mit dem Andreas Leimbach zum Beispiel unsere Nachtschicht gemacht habe. Und es war eben dann, so bin ich auch wieder mehr in die Zahntechnik reingekommen und habe mit dem Andreas damals telefoniert, sagte, du, ich bin total voll mit Arbeit, ich weiß gar nicht wie und was. Dann habe ich gesagt, weißt was, ich muss jetzt ein paar Sachen im Büro fertig machen, dann setze ich ins Auto rein, dann komme ich zu dir. Und das habe ich dann auch gemacht, bin dann irgendwann um 4 aus Stuttgart losgefahren und bin dann zu ihm Richtung Ulm gefahren und dann sind wir da bis um 2 Uhr morgens zusammengehockt und haben irgendwie Teleskoparbeiten zusammen fertig
gemacht. Ganz ehrlich, ihr Freaks.
Ich bin ihm sehr dankbar bis heute noch dafür, weil ich dadurch natürlich auch ganz anders wieder in die Zahntechnik reingekommen bin. Und ja, es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. 2016 war für mich der Wendepunkt. Da ist dann mein Sohnemann auf die Welt gekommen. Und da habe ich gemerkt, ich kann das mit der Anax gar nicht, auch wenn ich es wollte, aber ich war im Schnitt 2 bis 3 Wochen jeden Monat unterwegs. Also ich bin teilweise, als ich aus China zurückgekommen, habe einen Koffer getauscht und bin also samstags zurückgekommen, Sonntag einen Koffer kurz getauscht, am Montag nach USA geflogen.
Ja, oder irgendwas. Das ist Wahnsinn. Ja.
Und das ging natürlich nicht auf mit einem kleinen Kind. Und naja, also wie du mich kennengelernt hast als kleiner Rebell, habe ich mich dann selbstständig gemacht mit dem Hintergrund, dass ich mehr Zeit habe.
Okay, da passt jetzt ganz gut eben wahrscheinlich unser dann eigentliches Kennenlernen, weil ja, 2009 genau. Beim Yogi sollte es eben nicht sein, warum auch immer. Und so richtig kennengelernt haben wir uns dann ja erst im Flieger nach Chicago, als sich das Schicksal gedacht hat, so jetzt setzen wir den Florian mal neben diese dentale Nervensäge, also known as Dan. Und was war dann da eben dein Auftrag? Also wahrscheinlich in dieser Funktion, ne, in dieser neuen.
Genau, also in der Selbstständigkeit habe ich quasi dann angefangen. Ich habe paar Patientenarbeiten dann schon gemacht und aber Hauptaufgabe war natürlich klar die Education. Ich wollte weiter meine Kurse vorantreiben und habe mich eben stark auf die USA konzentriert, weil ich da eben ein gutes Netzwerk hatte. So haben wir uns dann im Flieger kennengelernt auf dem Weg nach Chicago. Ich habe dann immer bei der Anax am Stand in Chicago schon demonstriert und habe da eben schon viel gemacht. Und ja, das war mein Auftrag. Ich bin rübergegangen, um am Stand demonstrieren, habe dann hinterher noch ein paar Kurse gehabt. Und
ich glaube, du hast noch ein paar Termine angehängt, weil ich dachte mir so, hui, der hat aber jetzt noch ein ganz schönes Package abzugrasen. Ja. Und ich glaube, du bist sogar noch mal innerhalb von USA auch noch gereist, ne? Also nicht nur Chicago. Ja.
Nein. Ja, ja, also ich habe das dann irgendwann, also ich hatte crazy Zeiten und habe dann irgendwie gesagt, also wo ich wirklich wegen 2 Tage in die USA geflogen bin, das habe ich dann irgendwann anders gemacht. Deswegen war ich dann meistens eine Woche Minimum bis 2 Wochen dort. Da eben auch, dann bin ich noch rumgereist und habe dann eben noch andere Kurse gemacht. Und zugegebenermaßen, so im Februar ist es manchmal auch gar nicht schlecht, wenn du in Miami bist und kannst noch ein bisschen an den Strand gehen. Also ich habe beides kombiniert, Arbeit und eben auch mein Vergnügen. Und ja, das habe ich dann gemacht und so haben wir uns kennengelernt, genau.
Ja.
Was super war. Also ich hatte selten so einen interessanten Flug und habe gar nicht gemerkt, dass der Flug irgendwie 9 Stunden dauert.
Also war wow. Sehr cool. Ja, das ging mir nämlich auch so, weil das ist ja doch eine ganz schöne Weile, die man sitzt. Und ich habe auch noch eben mitbekommen, dass du nicht so glücklich warst, dass du, sorry, wenn ich das jetzt so sage, in der Holzklasse saßt, weil ich glaube, die Business war irgendwie ausgebucht. Ne?
Genau.
Ja. Und wir hatten ja aber immerhin diese, sagen wir mal, luxuriösen Beinfreiheitplätze. Und dann kamen da ständig irgendwelche Flugbegleiter zu uns und haben immer nur dich angesprochen. Und zwar mit deinem vollen Namen und ob man es noch irgendwas machen könnte. Und ich dachte schon damals so, was ist denn hier los zum Teufel? Und dann hast du ja auch irgendwie da etwas bekommen, was eigentlich den Passagieren in dieser Klasse gar nicht zusteht. Und dann haben wir natürlich auch darüber geredet und meinst du, ja, es ist halt einfach eben deinem Job geschuldet und dass du halt relativ viele Meilen machst und das natürlich dann halt auf dem Punktekonto sich positiv niederschlägt und du halt dann auch eine entsprechende Reputation bei diesem Flugunternehmen hast. Deshalb die Frage, wie viele Meilen hast du denn in deinem dentalen Leben jetzt schon so runtergerissen? Kann man das überhaupt festhalten in einer Zahl?
Ich wünschte, ich hätte es mir irgendwann notiert, aber ja, also ich mache im Schnitt so im Jahr irgendwas um die 100, 150.000 Meilen. Das ist normal bei mir, also das kannst du davon ausgehen, das mache ich jetzt irgendwie 10, 12 Jahre. Also wir werden irgendwo zwischen 1 Million und 2 Millionen Meilen liegen, wahrscheinlich irgendwo.
Das heißt, du hast deinen gesamten Remova-Kofferset aus dem Meilenkonto aufgefüllt.
Ja, nicht ganz, aber ja, es kommt halt was zusammen, genau. Ja.
Krass. Okay, ich hatte es ja angekündigt, dass dann ist es ein bisschen weniger geworden, ne?
Ja.
2024 hattest du mir mal im Vorgespräch gesagt, bist du fast gar nicht gereist. Jetzt bin ich mal gespannt, was hat dich dann davon abgehalten, da Meilen zu reisen und zu reisen?
Ich bin tatsächlich Anfang des Jahres noch ein bisschen mehr gereist. Da war ich noch in Dubai, Chicago und also in Madrid war ich noch. Und
also des Jahres 24?
24 im Anfang und dann war tatsächlich 24 meine letzte Reise. Das war aber hauptsächlich des Urlaubes geschuldet, war dann im August, da bin ich noch in die USA geflogen und dann bin ich auf einmal nicht mehr gereist. Auch da gibt es natürlich die schöne Geschichte dazu. Ich habe im Januar meine zukünftige Frau kennengelernt und genau genommen haben wir uns schon gekannt über die Firma Smileline damals. Sie arbeitet bei der Firma Smileline im Marketing und wir haben uns auf der Messe schon kennengelernt, 3 Jahre davor. Aber im Januar 2024 war ich eben eingeladen auf einem Kurs bei Smileline. Da hat mich damals Olivier eingeladen und eigentlich zum Übersetzen, weil es waren ein paar deutschsprachige Kunden da und ich sollte eigentlich übersetzen. Und vielleicht war ich nicht ganz so horchig und habe dann die Augen mehr auf, auf meine zukünftige Frau gehabt und nicht so auf die deutschen Kunden. Aber ja, wir haben uns da, es hat quasi gefunkt und es hat gezündet im Januar 2024 und wir sind dann auch gemeinsam noch ein bisschen gereist. Wir waren zusammen gleich in Dubai, also Januar zusammengekommen, Februar sind wir gleich nach Dubai, nach Chicago geflogen, waren dann in Madrid hinterher noch. Also wir haben schon dann auch ein bisschen gereist und haben dann auch den Sommerurlaub miteinander genossen. Und naja, im September dann kam eine Nachricht und die hat dazu geführt, dass wir gar nicht mehr so viel reisen konnten, auch wenn wir es wollten, aber es war einfach nicht mehr möglich.
Warum machst du es spannend, Mann?
Naja, ich muss mal ein bisschen neugierig halten. Nein, ja, also es kam eben, ich kenne die Firma Smileline schon über sehr viele Jahre, wir sind seit 15 Jahren befreundet, ich nutze die Produkte, war immer ein großer Fan von Smileline, immer diese emotionalen Produkte, das hat mir immer Spaß gemacht. Und ja, im September dann kam die Meldung von Besitzer, von Olivier, kam dann die Meldung, dass er jetzt bereit ist, das Unternehmen zu verkaufen.
Oh.
Und witzigerweise haben im August ein Haus gefunden hier in Saint-Imier in der Schweiz. Also ich bin ja auch in die Schweiz gezogen dann im Jahre 2024.
Der Liebe wegen.
Der Liebe wegen. Und ja, die Schweiz ist auch nicht ganz so doof, ne? Aber das war dann eigentlich, wir haben im August ein Haus gefunden, also kurz vor dem Urlaub ein Haus gefunden, haben gesagt, hey, das ist total gut, weil dann braucht meine Partnerin nicht jedes Mal eine halbe Stunde ins Büro fahren, eine halbe Stunde zurück, also so diese Zeitverschwendungen nicht mehr zu haben. Jetzt ziehen wir ganz nah an die Firma dran. Für mich ist ja egal, ich brauche einen Flughafen und dann ist gut. Haus, alles klar gemacht und im September kam die Meldung, er möchte gerne das Unternehmen jetzt nun verkaufen und er macht es 30 Jahre und also es war total nachzuvollziehen, wenn du 30 Jahre natürlich sowas machst und in ein Alter kommst, wo du sagst, jetzt möchte ich meine Ruhe ein bisschen haben. Und
aber er fragte dich, weil er dein Netzwerk anzapfen wollte, so von wegen, wüsstest du jemanden oder hat dich dann konkret...
Naja, das war noch ein bisschen drastischer. Es gab eine Mail an die Welt quasi. Also es gab an die ganzen Händler weltweit eine Verkündung, dass er bis Jahresende die Firma verkaufen möchte. Und das war natürlich für uns erstmal Schock, aber auch irgendwie so das nächste Aha-Erlebnis, wo man dann, also ich weiß nicht, ich habe meinen Sohn, war mit meinem Sohn unterwegs und dann hat meine Partnerin mir eben diese Nachricht auch geschickt und ich habe sie auch kurz nachdem per Mail bekommen. Und wir waren beide sofort irgendwie so, sind wir crazy, wenn wir sagen, das wäre was für uns? Und haben uns beide so.
Okay, krass. Ich glaube, da werden sich aber viele mit beschäftigt haben. Aber was mich beschäftigt hat in diesem Zusammenhang oder mich damit beschäftigt, ist so von wegen, ja, wieso verkauft er das Unternehmen? Ist doch niegelnagelneu, aber ist es ja, glaube ich, gar nicht, ne? Der macht es ja schon eine Weile.
30 Jahre hat Smilernet letztes Jahr 30 Jahre hingelegt schon. Also das erste Unternehmen, das wirklich mal auch Style in die ganze Dentalwelt reingebracht hat. Also nicht nur ein Pinsel,
sondern wieder so ein Michel Manier-Moment in der Dentalwelt.
Ja, ganz genau. Ja. Und ja, auf jeden Fall, das hat dann dazu geführt, dass wir dann seit dem Zeitpunkt September, also zurück aus dem Urlaub, alles toll und braun gebrannt und wunderschön, jetzt gehen wir mal wieder zur Arbeit. Hat dann dazu geführt, dass wir unter einem extrem hohen Zeitdruck, weil das Ziel war gesetzt, das Unternehmen sollte bis Ende des Jahres übergeben werden. Das war es für ihn so einfach die Aufgabe. Er wollte es einfach klar machen. Mhm. Und ja, und wir haben natürlich schnell handeln müssen. Du weißt ja nicht, gibt es da noch mal jemand anderes, der Interesse hat und vielleicht kauft es einer vor dir. Und wir haben ja gar keine Ahnung gehabt, was überhaupt, wie können wir das machen. Und somit haben wir dann ab September also wirklich Tag und Nacht dran gearbeitet, mit Businessplan erstellen und allem und überhaupt mal ein Konzept. Was wollen wir mit dem Unternehmen machen? Ist ein super Unternehmen, kerngesund, schöne Produkte. Was wollen wir denn überhaupt machen? Also können wir überhaupt was besser machen? Weil für uns war das klar, die Produkte sind Weltklasse. Und ja, so haben wir uns dann beschäftigt von September bis bis Dezember eigentlich rein. Und du kannst dir vorstellen, da gibt es dann ganz viele Termine, wo dann irgendwie dann Berater kommen, wo Anwälte kommen, wo alles Mögliche kommt. Und ja, und da habe ich dann auch viel gelernt über Dinge, die ich gar nicht gewusst habe da davor. Und es hat dazu geführt, dass wir dann den Zuschlag bekommen haben. Wir haben uns geeinigt und dann ging natürlich das Ding los. Jetzt musst du irgendwie ein bisschen dein Sparschwein schröpfen. Du hast gemerkt, ui, das ist gar nicht so groß, wie du denkst. Und ja, dann musst du halt noch dann zur Bank und Investoren oder was auch immer finden. Und ja, so hat es dann dazu geführt, am 24. Dezember letzten Jahres, also wirklich zum Heiligen Abend, 24. Dezember, haben wir dann die Nachricht bekommen von der Bank, hey, ja, ihr seid cool, ihr habt die Freigabe und ihr dürft vorangehen.
Das ist krass. Und am
25. sind wir dann alle zusammengesessen und haben drauf angestoßen und ja, News, ja, so.
Krasse, einschneidende Veränderungen, mal aus so einer saloppen Aussage heraus, dann Wirklichkeit geworden für dich und deine Partnerin, aber auch für die Community. Eine krasse Meldung. Wie heißt denn deine Partnerin, wenn man das an der Stelle mal fragen
Maxi.
Darf? Also sprich die Mitgeschäftsführerin, zukünftige genau. Geschäftsführerin von Smileline, Maxi. Ja. Okay. Ja. Und was ändert sich jetzt dadurch? Weil ihr ja gesagt habt, habt ihr euch ja so einen Businessplan oder auch so Überlegungen gemacht, was ihr mit der Marke vorhabt. Kannst du da schon was sagen oder ist das noch alles zu...
Du willst die Internas schon aus mir rauspressen.
Ja, du kommst nicht ohne Internas raus.
Das ist klar, du, so kenne ich dich.
Naja, Gib dem Mann noch mal einen Gin Tonic, bitte.
Ja, genau, bring dem mal einen. Mal kurz bei Lufthansa.
Spezialmischung.
Naja, also ändern. Also der Anspruch ist hoch. Die Produkte im Design, im Marketing, alles ist sehr hoch gesetzt. Aber natürlich, wir werden so ein paar Dinge mit reinfließen lassen und ein Punkt wird natürlich auch so ein bisschen die digitale Welt sein, Fotografie sein, da wollen wir noch ein bisschen mehr ausbauen. Wir sind sehr erfolgreich jetzt mit einem Shade-Management-System mit Matisse zusammen, das wollen wir natürlich auch noch ein bisschen vorantreiben, wie kann man perfekte Farbnamen nehmen. Also da wird viel in diese Richtung passieren. Wir haben auch so ein paar crazy Ideen, wie man so einen Pinsel nochmals ein bisschen ich würde nicht sagen moderner, aber ein bisschen also ich gehöre jetzt zur alten Generation der Zahntechnik, jetzt kommt ja die junge Generation mit 25, 30 und die denken ja alles ein bisschen anders mit TikTok und hast nicht gesehen. Also auch die Generation wollen wir natürlich glücklich stimmen und auch da wird es in die Richtung was geben, wie man so einen Pinsel auch nochmal neu erfinden kann.
Okay.
Also da wird schon ein bisschen was passieren. Ansonsten wird sich nicht groß viel ändern, außer dass jetzt, ich sag mal, vielleicht ein rebellischer Schwabe und mit einer rebellischen Frau, die eigentlich schon sehr gut in meine Welt reinpasst. Wir sind beide so ein bisschen kleine Rebellen. Und das wird sich vielleicht ändern, dass so diese Schweizer Tradition der etwas Zurückhaltenheit und des Seriösen vielleicht ein bisschen wilder wird in dem einen oder anderen, wenn wir auftauchen. Aber ja, also das wird sich vielleicht ein bisschen ändern. Aber ansonsten wird sich nicht so viel ändern. Ich werde auch weiterhin noch Kurse geben. Wir haben ein wunderschönes Kurslabor hier. Ich werde auch weiterhin, vielleicht nicht mehr ganz so viele, aber ich werde auch weiterhin noch ein paar Kurse geben. Wir werden das Kurswesen für Smileline auch weiter aufbauen. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, was ich eben aus meiner Geschichte, wie du jetzt erfahren hast, eben gelernt habe. Ohne Education geht's einfach nicht. Ja. Wenn du nicht irgendwann so diese Initialzündung bekommst, warum machst du das, was du jeden Tag tust, verlierst du den Spaß. Und das ist für mich jetzt ein Kernpunkt, wo ich mit Smileline auch kreieren möchte, diesen Spaß, nicht nur mit den schönen Instrumenten, sondern auch mit Wissen, mit Ausbildung, das Ganze zu verbinden. Genau.
Cool, Smileline kommt so ein bisschen aus sich raus, weil das ist mir auch ein bisschen immer zu kurz gekommen. Tolle Marke, tolle Produkte, aber halt schon irgendwie so ein bisschen close. Ja. Und du öffnest oder ihr öffnet das jetzt so ein bisschen. Ja, das ist cool. Da kommt echt zusammen, was zusammen gehört in meinen Augen. Coole Sache, freue ich mich. Bin ich gespannt. Wo kann man euch als erstes erleben, sehen auf der IDS oder?
Also wir sind jetzt davor. Nächste Woche fliegen wir nach Dubai, dann geht's nach Chicago. Und dann kommt
IDS. Genau. Ja, da ist jetzt da klackert schon wieder das Meilenkonto. Okay, da passt vielleicht ganz gut die nächste Frage, und das ist auch schon die vorletzte dieses Podcasts und auch eine Standardfrage. Was ist denn für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
Wenn es jetzt außerhalb, dass wir Smileline übernehmen.
Auch noch was Interessantes von wegen, kommt euch aus euch raus, ist ja auch der Beweis, dass du jetzt hier schon mal hier im Podcast quasi ja auch deine Marke so repräsentierst. Das ist ja auch ein etwas ungewöhnlicher Weg. Ne?
Definitiv, ja. Heißt es Scheiß, hab ich lange drüber nachgedacht. Und was ist tatsächlich der heiße Scheiß? Und Ich fand spannend, auch wenn ich meine Vorredner gehört habe, fand es super spannend. Alex Konzmann natürlich mit Kreation, Schichtkeramik ist immer noch der heißeste Scheiß. Und ich glaube, das ist auch so dran geschuldet, dass wir einfach noch die Oldschool-Generation sind. Aber was mich tatsächlich sehr flasht, sind die ganzen Softwarepakete, die wir mittlerweile haben. Es gibt eine Software Bytefinder zum Beispiel, die ich sehr interessant finde, weil es einfach alte, traditionelle Dinge irgendwie verbindet mit der neuen Welt, die absolut notwendig auch ist. Der 3D-Druck ist für mich absolut begeisternd. Firmen wie Stratasys, die irgendwie heute farbig drucken und es sieht super aus. Und ich weiß, es ist halt immer schwer, das jetzt zu sagen, weil oftmals wird dann gesehen, ja, das ist ein Angriff auf die Zahntechnik, nimmt uns was weg. Ich glaube, das ermöglicht uns einfach ganz andere Dinge. Und also für mich ist definitiv Software und 3D-Druck momentan ein sehr aktuelles Thema. Ja,
ja, das sind wirklich sehr aktuelle Themen und ich gebe dir auch recht, das ist eben, auch wenn es immer solche, ja, krasses Umdenken erfordert, aber es ist eben genau das. Diese Technologien machen es notwendig, dass wir Zahntechnik teilweise einfach auch neu denken und dadurch auch neu erfahren können und dadurch auch ganz krasse neue Möglichkeiten bekommen. Also von dem her, gute Antwort. Neben der Tatsache, dass ihr Smileline übernommen habt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt, weil da begibst du dich dann natürlich in deiner Funktion jetzt ein bisschen auf dünnes Eis. Wer so, da jetzt einen Namen zu nennen, wer sollte deiner Meinung nach mal mein Gesprächsgast sein und warum?
Es gibt deine Partnerin. Wer wäre super? Da kriegen wir nur das Problem, dass du nicht ins Deutsche reinbekommst, weil sie ja französisch sprechend ist. Mhm. Und das ist auch ein guter Punkt gewesen, als die Frage aufkam in mir, wer ein guter Gesprächspartner. Ich habe ganz viele Leute, die ich wirklich gerne bei dir sehen würden, aber die eben mit der deutschen Sprache nicht so ganz konform sind. Um ehrlich zu sein, würde ich dich gerne mal eigentlich genau in deinem Podcast selber interviewt sehen, weil ich glaube, das wäre super spannend, weil du so viele Menschen erlebt hast und so viele Stories erlebt hast deines Lebens. Ich glaube, das wäre tatsächlich mal cool, wenn wir es andersrum drehen würden und dich reinsetzen würden und dich interviewen würden. Aber was mich tatsächlich, also ich habe jetzt erst diese Woche mit ihm telefoniert und habe ihm gesagt, und das ist auch der Grund, warum ich es sehen würde, ich würde gerne mal einen Patrick Heid bei dir sehen.
Ja.
Und aus dem einfachen Grund, weil ich ihm auch gesagt habe, diese Woche sage ich, Patrick, ich kenne viele crazy Vögel, aber wie in Gottes Namen, und ich habe dir die Frage schon mal, wie kann man einen Halo mit 4 Massenschichten?
Ja,
das ist für mich einfach out of everything. Also das ist so, ich glaube, Patrick Heid wäre ziemlich cooler Gesprächspartner.
Patrick Heid steht auch hier, Fun Fact, eigentlich von fast Tag 1 bei mir auf der Liste. Aber danke für diesen Schubser, weil jetzt werden wir nicht mehr drum herum kommen, weil ja, der ist ja nicht nur ein begnadeter Keramiker, sondern auch echt ein guter Musiker. Und bei mir hat sich einfach auch so ein bisschen in die Festplatte gebrannt, so ein Shred, wo er irgendwie auf seinem Facebook-Kanal zeigt, wie er mit seiner alten Band, die auch sehr namhaft, oder was heißt nicht seine Band, sondern er war halt Teil dieser Band, einer sehr namhaften deutschsprachigen Indie-Band, da so einen bekannten Song shreddet. Und das muss man auch erstmal können, ne? Einen Song so zu verhackstücken, das zeigt halt auch sehr viel
Kreativität.
Fähigkeiten und Kreativität, ja.
Ja, deswegen, also das wäre für mich absolut einer der aus verschiedenen Gründen, aber für mich war so dieses Warum, ja, also ich habe viel erlebt und Thomas Singh, crazy, aber ein Halo mit vier Massen, das ist unvorstellbar. Deswegen, ja, mein Tipp des Tages, Patrick Heidt.
Sehr cool, vielen Dank. Ja, Florian, dann sind wir schon durch mit unserem Podcast. Wir haben uns fast ein bisschen verquatscht, aber das war toll, es war kurzweilig, es hat sich angefühlt wie, also bezogen auf diesen 9-Stunden-Flug waren das jetzt vielleicht 5 Minuten, aber ich glaube, wir sind bei einer stabilen Stunde. Ja. Und ja, deshalb war wirklich eine Freude und vielleicht bist du dann derjenige, der mich dann für dieses Special mit mir selber interviewt.
Komm auf dich zurück.
Das matcht sehr gut. Also, von meiner Seite vielen lieben Dank und mach's gut, lieber Florian.
Ich danke dir und bis auf die nächste Zeit im Flieger. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns.
Das war Dental Lab Insight mit Florian Steinheber. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer wissen möchte, wie es mit Florian weitergeht, der braucht eigentlich nicht mehr zu tun, als den Kanälen von Quintessenz zu folgen. Wir werden in unseren gedruckten und digitalen Medien weiterberichten und laut geben, sobald es etwas Neues gibt. Kleiner Werbeblock an der Stelle, zum Beispiel unseren neuen zahntechnischen Newsletter. Der heißt Zahntechnik, der Newsletter und kommt alle 14 Tage kostenlos in euer Postfach. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts hört, dann hinterlasst dort auch gerne eine Bewertung und euer Feedback. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast@quintessenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Dental Lab Inside. Mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessenz-Podcast.